Ja, ganz herzlichen Dank, Uli, für diese schöne Begrüßung und dass wir hier in diesen schönen Gemeinderäumen sein dürfen. Das ist ein besonderes Erlebnis für mich jetzt auch schon im Vorfeld gewesen, einige Bekannte zu treffen und einige Verbindungen zu verstehen, die für mich jetzt auch neu waren und die aber an Verschiedenes anknüpfen. Da möchte ich jetzt den Bogen schlagen zu meiner eigenen Person, damit ihr ein bisschen wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, die mich hier jetzt nicht kennen oder vom Hörensagen nur gehört haben oder nur eine vage Vorstellung haben, was ist das jetzt hier überhaupt, wer macht jetzt hier diese Veranstaltung und alles. Und das Ganze geht auf ein große Netzwerkarbeit zurück. Die Konferenz für Gemeindegründung ist ein hervorragendes Werk, das immer versucht, Gemeinden und Werke auch zusammenzubringen und verschiedene Anliegen auch so miteinander zu verbinden, dass ein bibeltreues Verständnis in unserem Land auch vertreten wird. Und so kam es, dass wir mit der Arbeit, mit der ich persönlich verbunden war, auch schon vor vielen Jahren auch an Konferenzen teilgenommen haben und aktiv auch mitmachen konnten. Die Arbeit, aus der ich komme, jetzt die Katze aus dem Sack zu lassen, das ist die gemeindeorientierte Initiative für biblische Beratung. Und Roland Antholzer, der war einer der zentralen Initiatoren und Protagonisten, die diese Arbeit weitestgehend auch geprägt haben. Und ich durfte Mitte der 80er Jahre durfte ich mich dort anschließen. Ich hatte 1981 ein Theologiestudium abgeschlossen und hatte in diesem Jahr auch geheiratet. Und dann haben wir Familie gegründet. Unsere älteste Tochter ist 82 geboren. Und da kam die Anfrage von Manfred Metzger und Roland Antholzer und Joe Klei, der, glaube ich, noch nicht hier ist. Wird auch noch kommen. Doch, da ist er. Ja, genau. Hallo, Joe. Genau. Schön, haben wir uns noch nicht mal begrüßen können, ob ich mitarbeiten wollte bei dieser Arbeit. Und warum habe ich mich dazu entschlossen, da mitzuarbeiten? Einmal bin ich jemand, der gerne Ja sagt und schlecht Nein sagen kann. Manchmal muss ich daran erinnert werden, dass es auch noch ein Nein gibt bei solchen Anfragen. Aber in dem Fall war es, denke ich mal, wirklich vom Herrn geführt und geschenkt, denn ich war in dieser Situation mit Menschen, die in großen Nöten waren und hatte einiges gelernt, auch im Studium in Basel haben wir auch einiges in Seelsorgekursen gehabt und waren sehr wertvolle Anstöße. Aber die Situation war eher von der Praxis her geprägt und von wenig Wissen und wenig Zusammenhänge kennen. Und jetzt bin ich mit hochkarätigen Psychologen zusammengekommen und Sozialarbeitern, die Ahnung hatten. Später kamen noch Mediziner dazu. Das war eigentlich immer mein Wunsch, mit Leuten, die auch da von diesem Fach etwas verstehen. Und trotzdem jetzt den Anspruch hatten und den Wunsch hatten, das Ganze auf einen biblischen Boden zu stellen. Und dann haben wir Bücher gelesen, haben kleine Konferenzen durchgeführt und so weiter und haben dann Roland auch unterstützen können, in dem Anliegen Schulungen zu machen im ganzen Land. Und in einigen durfte ich auch mit dabei sein. Und die GIP-Arbeit hat 40 Jahre gewährt. Und dann haben wir gesagt, es ist die Zeit gekommen, wo wir den Dienst abgeben müssen. Zwischenzeitlich hatten wir 10 Jahre lang hier im Allgäu auch noch einen Lebenshof mitgeführt mit Familie Willburger, die damals ihren Bauernhof zur Verfügung gestellt haben, um Menschen, die nicht nur in der Gemeinde versorgt werden können, sondern auch ganz praktisch, was mit Arbeit verbunden ist, mit Lebensstruktur und so weiter, das dort an einer ganz konkreten Wohnsituation umzusetzen. Da durfte ich dann immer von München in ein kleines Dorf fahren mit 200 Seelen von der Großstadt mit 1,4 Millionen in ein kleines Dorf von 200 Seelen. Das war immer Szenewechsel jede Woche. Und dann haben wir da auch zusammengearbeitet, um den Menschen dort zu helfen, die dort zeitweilig gewohnt haben. Das hat 10 Jahre dort gedauert. Und die GIP-Arbeit gab es seit 40 Jahren. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir ganz neu das wieder versuchen aufzustellen. Und da gibt es neue Angebote. Ich sage nachher gleich noch was in einem Vortrag dazu. Und da sind wir jetzt hier mit Agando in Verbindung. Und es geht weiter. Das Anliegen hat sich seit den 80er Jahren nicht wirklich geändert, dass bedürftige Menschen, die Hilfe suchen, in unsere Gemeinden kommen und dass wir auf der anderen Seite auch ein Potenzial von Geschwistern haben, die anderen Leuten helfen wollen. Und das ist eine gute Sache, nur passt das nicht immer ganz zusammen. Man will helfen, aber was hilft wirklich? Das war immer die Frage, die wir als GIP gestellt haben und die wir auch versucht haben zu beantworten. Und den Versuch zu beantworten sind wir immer noch dabei. Und wir haben vielleicht auf die eine oder andere Weise gute Antworten gefunden. Die sind veröffentlicht worden. Es gibt sehr viel wertvolles Material. Das könnt ihr hier auch alles zur Verfügung in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite sind wir aber immer auch noch Lernende. Das kann ich wirklich sagen. Ich sag kurz etwas noch zu meiner eigenen Person. Ich habe hier nur ein stilisiertes Bild unserer Familie. Wir könnten seit längerer Zeit können wir kein Gesamtfamilienbild mehr machen. Die gelben Pfeile, das sind unsere Kinder. Meine Frau ist hier rot markiert. Wir sind seit 45 Jahren verheiratet und Gott hat uns 5 Kinder geschenkt, die zwischen 35 und mit 45 Jahren alt sind und in der Altersspanne und alle verheiratet. Und wir haben uns vor einiger Zeit über das 11. Enkelkind freuen dürfen. Der ist jetzt auch schon bald wieder 2 Jahre alt. Die älteste Enkelin, die wird nächstes Jahr 18. Sodass wir ein großes Familienleben haben, aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Wegen. Wir haben verschiedene Situationen mit unserer Familie, die nicht immer ganz einfach sind. Aber eine Tochter wohnt noch relativ nahe bei uns. Die anderen sind alle irgendwie weggezogen. Nicht ganz weit weg, am weitesten entfernt ist, keiner lebt im Ausland, ein Sohn ist in Hannover, das ist für uns Bayern auch schon ein bisschen Ausland, gell? Da spricht man Hochdeutsch, da kommt die ältere Tochter von Ihnen kommt jetzt dieses Jahr in die Schule, mitten August fangen die mit der Schule an, da müssen wir natürlich oben sein und da müssen wir mal schauen, wie das wird. Also nicht anders als in Bayern, das ist bei uns mitten in den Ferien, da fangen die mit der Schule an. So, das ist Niedersachsen. Aber wir versuchen, unser Familienprogramm, das hat sich erweitert, also der grüne Pfeil, das ist noch ein Pflegesohn, der ein paar Jahre bei uns gewohnt hat während seiner Schulzeit und der ist immer noch eng mit uns verbunden auch, darf ich auch sagen. Ja, das ist so viel. Wenn ihr Fragen habt oder persönlich etwas noch wissen wollt von unserer Familie, dann könnt ihr das gerne mit mir besprechen. Wir sind ja noch ein paar Stunden hier zusammen. Ich fange jetzt mit dem Thema an, sonst kommen wir heute nicht durch und ihr müsst euch auf die Liege draußen legen, bevor ich hier fertig bin. Das will ich nicht. Also wenn noch irgendwelche Fragen sind, ja, vielleicht eines noch, was ich persönlich sagen will. Ich komme aus einer, bin mit einer Gemeindearbeit hauptsächlich verbunden. Die GIP-Arbeit war eigentlich immer Nebenjob, aber das war ein sehr wichtiger Teil dessen, wo wir gewusst haben, das hat auch mit Gemeinde zu tun. Also ich bin im Ältestendienst in einer freien Gemeinde, christliche Gemeinde Karlsfeld, das ist im Landkreis Dachau nahe bei München und wir waren vorher in München West und wir sind gerade dabei, die nächste Generation weiterzuentwickeln. Das ist eines der Anliegen, die jetzt auf allen Ebenen eine Rolle spielt, nicht nur bei der GIP-Arbeit, sondern auch in der Gemeinde. Man ist in einem Alter, wo man überlegen muss und nicht nur überlegen, sondern konkret auch darauf Acht haben muss, dass die nächste Generation die Verantwortung übernimmt. Solange der Herr uns hier auf dieser Erde noch seinen Dienst anvertraut hat, ist wichtig, dass es eine gute Staffelübergabe gibt. Und das ist momentan eines der zentralen Anliegen bei uns in der Gemeinde. Wir haben eine Gemeinde von etwa 110 oder 20 Mitgliedern und kommen etliche Gäste jetzt immer wieder neu dazu. Wir bauen da ständig ein bisschen aus. Wir haben da Möglichkeiten, jetzt noch ein bisschen auszubauen. Wenn ihr euch nach München kommt, freuen wir uns über Besuch. Aber es gibt noch viele andere Gemeinden. Einige sind hier auch vertreten, die man da gerne besuchen kann. Wir sind gerade dabei, auch uns noch stärker in der Zusammenarbeit auch zu verbinden im Münchner Raum. Folgen da den Allgäuern nach, die eine Allgäuer Glaubenskonferenz schon seit vielen Jahren pflegen und versuchen das in München auch umzusetzen. Jetzt haben wir im Juli wieder eine Glaubenskonferenz, oder erstmal nennen wir es Glaubenskonferenz, nicht nur Gemeindetag. Ja, jetzt bin ich fertig mit der Einleitung. Ich fange an mit einer kleinen möglichen erfundenen Geschichte. Es kommt eine junge Frau zu euch in die Gemeinde. Nennen wir sie Hilde. Bitte keine Verwechslung mit irgendwelchen lebenden, bekannten Persönlichkeiten. Das ist eine rein erfundene Geschichte. Sie kommt rein und du bist auch eine Schwester hier in der Gemeinde und kommst auf sie zu und hast schon zwei, drei Mal einen Smalltalk mit ihr gesprochen. Sie hat zwei kleine Kinder, kommt das erste Mal in die Gemeinde alleine und letztes Mal hatte sie ihren Mann dabei und sie ist noch nicht so lange in der Gemeinde. Du hast nur ein paar Worte mit ihr gewechselt, du bist in Smalltalk-Ebene, fragst einfach mal, wie geht es? Und Hilde schaut so ein bisschen zum Boden und sagt, na ja, es geht so. Und dann zuckt sie so ein bisschen und geht ein bisschen auf die Seite. So, meine Frage ist jetzt, was sind deine Gedanken dann? Du merkst vielleicht, es geht so, ist eine Antwort, die man in verschiedene Richtungen deuten kann. Und jetzt kommt die Überlegung, was mache ich jetzt? Spreche ich die Ältesten in der Gemeinde an? Da ist jemand, der zur Gemeinde kommt und die scheint möglicherweise ein Problem zu haben. Gehe ich auf sie zu? Ist das unhöflich? Ist das berechtigt? Ist das korrekt zu fragen, du, ich habe den Eindruck, es geht nicht wirklich gut. Möchtest du darüber sprechen? Habe ich den Mut, das anzusprechen? Soll ich das? Ich lasse diese Frage einfach mal offen. Es gibt so Situationen, wo wir ständig mit der Frage beschäftigt sind, braucht jemand Hilfe? Soll ich jemandem helfen? Kommt jemand aktiv auf mich zu und sucht Hilfe, einen Rat? Kann ich etwas machen? Soll ich es delegieren? Soll ich es jemand anderen geben? Was mache ich überhaupt? Braucht jemand, der besondere Probleme hat, eine quasi professionelle Hilfe? Braucht er jemanden, der Erfahrung hat mit Seelsorge? Alle solche Fragen könnte man hier stellen. Und deswegen fangen wir jetzt mit einem ganzen Basisthema an. Was ist biblische Seelsorge? Und versuchen das einzuordnen. Und da möchte ich einfach nur ein paar Kernprinzipien sagen. Das ist alles etwas theoretisch jetzt, das weiß ich auch. Aber ich kann euch versichern, dass es sehr, sehr deutlich und wichtig ist, Grundlagen zu haben, um Seelsorge überhaupt zu verstehen, um das überhaupt einordnen zu können, um einen richtigen Blick dafür zu haben, eine richtige Vorstellung auch davon zu gewinnen. Und deswegen einige Denkanstöße, die vielleicht auch nicht ganz erschöpfend sind jetzt, aber die uns helfen können, das so ein bisschen in den Blick zu bekommen, wenn wir das biblisch einordnen wollen oder verstehen wollen, inwieweit wir hier mit Seelsorge zu tun haben. Seelsorge, wer sorgt sich um wen oder was? Zunächst einmal ein bisschen was zu diesem Begriff der Seelsorge. Wir kennen das alles und es ist in der säkularen Welt, also im normalen Sprachgebrauch, auch bei Nachrichtensprecher, wenn ein schweres Zugunglück war, dann spricht er von Seelsorgern, die in der Notfallseelsorge dazu gerufen worden sind. Insofern ist dieser Begriff durchaus ein akzeptierter Begriff und nicht nur ein innerchristlicher Begriff. Notfallseelsorge heißt dann, dass Leute, die quasi für einen bestimmten als Laien ausgebildet werden, um in einer Krisensituation auch Ansprechpersonen zu sein und jemanden auch den ersten Schockmoment auch erträglich zu machen und auch zu wissen, wie man dann nachfolgend damit umgeht, wenn jemand so eine Situation hat. Da kennt man den Begriff. Dann gibt es ja noch andere Begriffe wie Telefonseelsorge und so weiter. Das ist durchaus bekannt. Im kirchlichen Kontext gibt es diesen Begriff selbstverständlich. Und wir gebrauchen ihn auch, obwohl es kein biblischer Begriff ist. Der Begriff Seelsorge kommt in der Bibel so ja nicht vor als ein einheitliches Wort. Es hat aber in unserer Kultur einen größeren Hintergrund. Also im Lateinischen hat er ja seine Wurzeln in der mittelalterlichen Kirchensprache und so weiter. Cura animarum, die Sorge des Hirten um seine, die Seelen seiner Schafe sozusagen, ist das gedacht. Also die Idee dahinter, nicht die wörtliche Übersetzung. Die Sorge für die Seelen. Das ist die, man hat dann natürlich vor allem an die, daran gedacht, dass jemand nicht die Höllenstrafen erleiden muss, sondern dass er tatsächlich auch Hilfe bekommt, je nachdem, welche Vorstellung dann theologisch auch damit verbunden war. Also es ist kein biblischer Begriff, aber es ist biblisch begründet. Und jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Seele, wenn wir von Seelsorge sprechen, dann sprechen wir von vom ganzen Menschen. Ihr kennt das von der Bibel her, dass da steht, als Jesus die Speisung der 5000 eingeleitet hat, da sagt uns der Evangelist Matthäus oder Lukas oder auch Markus, in allen vier Evangelien ist davon die Rede, da waren 5000 Seelen. Natürlich waren das nicht nur unsichtbare Teile des Menschen da, sondern es waren reale Menschen, die da waren. Und deswegen ist Seele einfach auch ein Begriff, den man unterschiedlich in der Bibel verwendet, der den ganzen Menschen mit einschließt und von die Person anspricht. Ich gehe jetzt nicht auf die spezifischen Sachen ein, die mit dem Begriff Seele noch verbunden sind. Aber wenn wir von Seelsorge sprechen, müssen wir uns immer vor Augen führen, dass wir nicht meinen, dass es hier nur um einen bestimmten Aspekt des menschlichen Lebens geht. Nämlich zum Beispiel nur um den Aspekt, ist jemand errettet oder ist er nicht errettet, hat er Heilsgewissheit oder hat er nicht Heilsgewissheit. Und für alle anderen Spezialthemen und Schwierigkeiten, die jemand mit sich herumträgt, da ist halt, sind Psychologen oder Psychotherapeuten zuständig. Sondern es geht um den ganzen Menschen. Und wir könnten zum Beispiel auch den ersten Timotheusbrief nehmen, wo Paulus über die Verantwortung seines jungen Mitarbeiters Timotheus spricht, und zwar in 1. Timotheus 4, Vers 14 und 15, habe ich jetzt nicht hier auf der Folie, aber das ist einfach vielleicht gut, wenn ihr auch die Bibel aufschlagen wollt. Da sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung der Handauflegung der Ältestenschaft. Vorher, vielleicht noch Vers 12 noch dazu nehmen, wo er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugendzeit, den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht bis auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Und dann sagt er in Vers 15, dies soll deine Sorge sein. Das Wort kommt nicht so oft vor im griechischen Originaltext, aber das ist ja tatsächlich so, damit sei beschäftigt, mit diesen Aufgaben, das soll deine Sorge sein. Und wenn wir das mal so mitnehmen und sagen, dieses Wort, das ein Begriff ist, der auch unterschiedlich schon wieder mal verändert worden ist. Man spricht dann von Beratung oder man im Englischen hat man das Wort Counseling und gibt aber inzwischen auch Autoren, die das geändert haben und die sich dem Deutschen anschließen und sagen Care of the Souls, Sorge für die Seelen, weil das mehr aussagt als nur Beratung. Das ist einfach viel mehr. Von daher ist das Wort schön und wir können das gerne weiter verwenden. Ich finde es hilfreich, weil es einen biblischen Gedanken mit einschließt. Ich habe hier einfach mal ein paar Definitionen mit reingenommen, die von verschiedenen Autoren veröffentlicht sind. Ich habe meine eigene Definition auch dazu genommen, die sich nicht wesentlich unterscheidet. Aber dass wir das ein bisschen so eine Vorstellung haben. Ewald Platte schreibt in seinem Buch in der Einführung biblische Seelsorge. Seelsorge ist das Bemühen, die menschliche Seele in die rechte Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Entscheidend ist, Seelsorge hat immer damit zu tun, dass der lebendige Gott im Zentrum steht und dass Menschen mit ihm in Verbindung gebracht werden. Nicht mit dem Seelsorger in erster Linie, sondern mit dem lebendigen Gott. Und Armin Mauerhofer sagt in seinem Buch, das ihr hier auch vorfindet am Büchertisch, in der Seelsorge geht es um den ganzen Menschen. Einerseits soll er in eine persönliche Gottesbeziehung geführt werden und andererseits sollen ihm von der Bibel her Hilfen zur Lebensbewältigung gegeben werden. Also der Gedanke ist hier, zwei Dinge verbinden sich, nämlich die Beziehung zum lebendigen Gott auf der einen Seite und zum anderen her die ganz konkreten praktischen Fragen, Herausforderungen, die das Leben an jeden Einzelnen stellt, die er vielleicht jetzt ohne Hilfe gerade nicht alleine bewältigen kann. Das betrifft die geistlichen Dinge, aber auch die lebenspraktischen Bereiche. Und ich habe das dann so formuliert mal, Seelsorge ist die Sorge um den ganzen Menschen mit dem Ziel, ihm dabei zu helfen, derjenige zu werden, den Gott gemeint hat. Also nicht nur seine Probleme lösen, sondern auch ein Ziel zu haben, nämlich in das Bild Christi verwandelt zu werden. Das, was das Neue Testament uns eigentlich vorgibt. Jetzt habe ich als kleine Hilfe, damit wir das so ein bisschen einordnen können, ohne das jetzt tiefer auszuführen. Aber das sind so die klassischen Dinge, die wir in unseren Schulungen auch immer gebraucht haben, um deutlich zu machen, was sind denn für Begriffe, die den Gedanken der Seelsorge in irgendeiner Form auch uns aufschließen, dass das konkret wird, dass wir ganz praktisch auch erkennen können, was Not tut. Deswegen haben wir verschiedene Aspekte, die Bibel nennt, und einige wenige nehme ich jetzt mit diesen beiden Begriffen, die mit zentral sind, nämlich ermahnen und trösten. Also Apostelgeschichte 20, Vers 31, wo Paulus zu den Ältesten in Ephesus spricht und ihnen das Vermächtnis weitergibt, was er gewirkt hat in Ephesus, dass sie nun verantwortlich sind, als gute Hirten für die Gemeinde zu sorgen. Da sagt er, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Es ist nicht einfach nur hier Ermahnung, weil ihr was falsch gemacht habt, sondern es ist ein erbauendes Ermahnen, ein Zurechtbringen, ein Helfen, dass der Einzelne wirklich in den Platz hineinfindet, in den Gott ihn hineingerufen hat. Und das hat er mit einem Einsatz gemacht, der ihm auch Tränen gekostet hat. Also Ermahnen ist ein wichtiges Kernwort, um es ein bisschen zu lösen aus unseren Vorstellungen heraus. Nicht nur, der braucht jetzt Ermahnung, weil er gesündigt hat, sondern wir brauchen alle ständig in einem gewissen Rahmen, brauchen wir alle Korrekturen. Ja? Und Ermahnen hat so diesen Charakter, etwas muss korrigiert werden, weil wir unsere Vorstellung von Gott, Vorstellung von Menschen, von unserer Kultur geprägt sind, von der Welt geprägt sind, von unserer Umwelt, von unserer Erziehung, von allen möglichen Dingen. Und wir müssen lernen, gottgemäß zu denken. Und das andere ist der Gedanke des Trostes, der uns aus den schmerzhaften Erfahrungen, aus den Leidenserfahrungen und so weiter Grundlagen gibt. Und da habe ich diesen 2. Korinther 1, Vers 4 als Belegbeispiel, der uns tröstet. Also Gott ist der Tröster, Gott ist derjenige, der das macht, in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Es war immer eine der zentralsten Worte, die mir geholfen haben, meinen Dienst in der Seelsorge richtig zu verstehen. Ich musste auch durch Leidenssituationen durchgehen. Manche Leidenssituationen, die mir begegnet sind im Rahmen der Seelsorge, sind mir so fremd geblieben, dass ich sagen konnte, solches Leid könnte ich wahrscheinlich nicht aushalten, was manche Leute erlebt haben. Aber Gott weiß schon, welches Maß an Leiden notwendig ist, damit wir gute Tröster werden können. Also wenn ihr jetzt hier seid mit dem Anliegen, ich möchte einen Seelsorgedienst machen, dann seid vorbereitet, dass Gott auch einen Trost für euch hat, der immer auch konkret mit einer Leidenssituation verbunden ist. Sonst braucht man keinen Trost. Das ist ein wichtiger Punkt. Keine einfache Sache, aber das gehört mit zu unserem Christenleben sowieso. Ja, dass die Wege, die Führungen Gottes auch durch den schmerzhaften Prozess gehen, der uns allen auch gedacht ist, aus dem Gott seine Herrlichkeit dann hervorwachsen lassen möchte. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann habe ich noch diesen einen Vers in 1. Thessalonicher 5, wo einfach eine gewisse Vielfalt da drin ist, da könnte man sich tiefer damit beschäftigen, aber nur das wichtig, dass er hier mehrere Gruppierungen anspricht. Seelsorge ist immer auch etwas, das unterschiedliche Schwierigkeiten und unterschiedliche Herausforderungen bedient. Wir ermahnen euch, sagt der Brüder, verwarnt die unordentlich, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Ein Kernvers, also zwei Kernverse, die den Prozess der Seelsorge in einer gewissen Bandbreite auch zum Ausdruck bringen, wo auch das Gegenseitige, das Einander, das ja so eine große Rolle spielt, wichtig ist. Und da spricht ja die ganze Gemeinde auch an. Die Verantwortlichen dürfen immer auch mitdenken, dass die Schwestern mitgemeint sind, auch wenn von Brüdern her die Rede ist, das wissen wir. Also ermahnen, trösten und die Dinge miteinander verbinden und manchmal auch mit einem warnenden Wort und jemanden aufhelfen und jemanden deutlich zurechtweisen. Kann ganz unterschiedliche sein. Ich gehe jetzt noch kurz auf einen Gedanken ein, dann werde ich ganz knapp halten, dass ihr das so ein bisschen auch einordnen könnt, wo wir heute stehen in der Herausforderung der Seelsorge. Es gab, also in der Zeit, als wir mit GIP angefangen haben, gab es schon größere Diskussionen, auch in der Gemeinde Jesu. Und in unseren freien Gemeinden war es sicher noch ein bisschen anders als in den pietistischen Kreisen in der Landeskirche oder in größeren Gemeindeverbänden und so weiter oder gar eben überhaupt in der Landeskirche, weil man muss das wissen, dass es quasi in der Geschichte, ohne jetzt zu weit zurückzugehen ins Mittelalter oder in die alte Kirche, da könnte man auch einiges Interessantes rausholen. Wie ist denn die Seelsorge früher verstanden worden? Wenn wir biblische Seelsorge machen wollen, dann ist unsere heutige Erkenntnis nicht auf unseren Mist einfach nur gewachsen, sondern wir gehen davon aus, dass die Bibel als Gottes Wort schon seit der Vollendung des Kanons das schon eine Bedeutung hatte. Also wir sagen nicht, Seelsorge ist erst jetzt im 21. Jahrhundert, wo alles auseinanderdriftet und wo der postmoderne Mensch sein Gesicht zeigt und alles durcheinander ist. Und vorher brauchte man die Seelsorge nicht. Es hat es durchaus auch gegeben, diese Meinung. Wir haben den Herrn, wir brauchen keine Seelsorge. Auch so eine Aussage hat man hören können in Gemeindekreisen. Wir haben doch die Bibel, was brauchen wir da Seelsorge? Jeder kann das Wort Gottes für sich entdecken und so weiter. Seelsorge ist ein Notfallprogramm. Nein, es gab da unterschiedliche Ansprüche oder Vorstellungen. Es gab zum Beispiel in der bekennenden Kirche, die sich dann damals in den 30er Jahren gegen die deutschen Christen gestellt hat und gegen die Vereinnahmung durch das Naziregime, haben die sich da bekannt und so weiter. Und die haben gesagt, wir müssen die Seelsorge ernst nehmen. Das ist nicht nur Beichte, das ist auch das Wort Gottes dem Einzelnen verkündigen. Das war so die Idee. Eduard Thorneisen ist ein Autor, den man da sich merken kann vielleicht. Hans Asmussen, Seelsorge, Wort Gottes an den Einzelnen verkündigen. Ist eigentlich auch ein schöner Gedanke. In der Predigt hört die ganze Gemeinde zu. Ein Prediger spricht Monolog zur ganzen Gemeinde. Wenn jemand zu mir kommt, persönlich Fragen hat, kann ich das, was ich an Wort Gottes weitergeben möchte, besser auf eine einzelne Person zuschneiden. Kann mir Gedanken machen, was braucht diese Person jetzt? Das machen wir, verbinden wir oft mit dem Gedanken auch der Jüngerschaft. Wir wollen jemanden dahin führen, ein mündiger Christ zu werden und das Wort Gottes zu hören. Dann haben wir aber dann einen Break gehabt in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Nachkriegszeit und in den 60er Jahren. Und diese Kultur, die damals entstanden ist, die hat auch dazu beigetragen, dass bibeltreue Seelsorgebewegungen oder die Frage überhaupt, was hat die Bibel noch zu sagen, überhaupt zum Ausdruck gekommen sind. Es gab zwei Autoren, Dietmar Stolberg und Joachim Scharfenberg, und die haben die sogenannte Konvergenzmodell, nämlich eine Psychotherapiebewegung, nachdem ja die säkulare Welt die Seelsorgearbeit übernommen hat sozusagen und die Menschen mit ihren Fragen und ihren Problemen zum Psychotherapeuten gegangen sind und nicht mehr zum Seelsorger in die Gemeinde, in die Kirche, dann hat man gesagt, das müssen wir in die Kirche auch reinholen. Und dann ist dieses Schlagwort gefallen worden, Seelsorge ist Psychotherapie im kirchlichen Kontext. Also wir machen sozusagen, wir ändern nicht das Programm, wir können das genauso gut wie die Psychotherapeuten machen, nur wir nehmen das Ganze im kirchlichen Kontext, das heißt, es wird nicht ohne Gott sein und wir beziehen das damit ein. Das ist natürlich ein radikaler Ausverkauf, nicht mehr von der Bibel sich sagen zu lassen, was Seelsorge zu sein hat, sondern es bestimmen zu lassen von der säkularen Umwelt und davon geprägt zu werden. Es gab viele Diskussionen darüber, deutlich. Und dann ist einen Sprung zu machen, das, was wir dann jetzt entwickelt haben, in verschiedener Weise, evangelikale Seelsorge. Und wie so viel Gutes, nicht nur Schlechtes, darf ich wirklich sagen, auch vom großen Teich her kommt, wo jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet und wo auch ein etwas für manche sonderbar erscheinender Präsident am Vorwerken ist. Aber aus diesem großen Kontinent, nordamerikanischen Kontinent, kamen sehr, sehr viele wertvolle Anstöße. Ich habe selber davon profitiert, von amerikanischen Missionaren, von Leuten, die mir ein großes Vorbild waren und so weiter. Und einer dieser Protagonisten, der mir damals in die Hände gekommen ist, war Jay Adams. Der hat einen Begriff geprägt von der nuthetischen Seelsorge. Nuthesia hat er eben als diesen Gedanken der Ermahnung, den er dann aus dem Epheserbrief zum Beispiel und Kolosserbrief herausgenommen hat und gesagt hat, das ist ein Zurechtbringen, etwas, ein sehr biblisches Modell, ein sehr biblisches Konzept, das alte Wesen abzulegen, das neue anzuziehen und die ganze Seelsorge wirklich radikal von der Bibel her bestimmen zu lassen. Die Bibel leitet uns, sie prägt uns und sie füllt uns. Und diesen Gedanken haben wir damals auch als KIPP aufgegriffen und haben uns damit intensiver beschäftigt. Dann gab es ein Gegenmodell, das die sogenannte, man könnte sie so nennen, integrative Seelsorge, wo man gesagt hat, na, die Bibel gibt nicht nur seelsorgerliche Anweisungen, sondern sie lässt sich auch verbinden mit therapeutischen Erfahrungen und so weiter. Und dann der Versuch, eine eigene christliche Psychologie zu machen. Roland hat, das darf ich dankbarerweise auch sagen, hat in seinen Schulungen viele gute Modelle, die könnt ihr auch in seinen Büchern und in den DVDs alle euch anschauen, wo es darum geht, den Menschen richtig zu verstehen. Er selber ist Psychologe und er hat sich von der Bibel her bestimmen lassen, wie ist der Mensch zu beschreiben? Wie können wir den Menschen erklären? Wir dürfen nicht einfach nur kurzfristig greifen und sagen, nur ein ausgebildeter Psychologe kann den Menschen erklären. Die können das auch nicht wirklich. Sondern die Bibel muss uns Maßstab sein, wer der Mensch ist. Und deswegen ist christliche Psychologie vielleicht der Begriff, der kam auch von der Ignis, ist vielleicht etwas problematisch, weil man dann die Lehre von der Seele oder das, was die Psychologie verkörpern will als Wissenschaft, christlich darstellen will. Aber ein christliches Menschenbild, das ist hat seine Berechtigung. Wir haben deswegen die gemeindeorientierte Initiative biblische Beratung ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es noch ein größeres Netzwerk biblische Seelsorge, die regelmäßig auch Konferenzen machen, wo Geschwister von der EBTC und so weiter dabei sind, unterschiedliche Ansätze. Und das, was ihr hier findet, ist, dass auch Seelsorgeschulungen online inzwischen angeboten worden bei Agando. Muss ich nicht viel dazu sagen. Das kriegen wir diese Tage noch mit. Nur, dass ihr wisst, die Grundidee, der Grundgedanke ist, Seelsorge ist ein Anliegen, das uns immer wieder zu verschiedenen Zeitabschnitten auch beschäftigen wird und beschäftigt hat. Und wir wollen uns jetzt einfach noch ein paar Gedanken machen. Da habe ich vier Punkte, in die ich jetzt reingehen möchte, wie wir Seelsorge biblisch einordnen können. Gottes Absichten mit den Menschen verstehen. Die Bibel ist die Grundlage. Es geht darum, evangeliumszentriert auf Christus hin ausgerichtet zu sein und es geht darum, gemeindeorientiert verankert zu sein. Dass wir das einfach so immer wieder im Blick haben, da muss man auch immer wieder mal darauf zurückkommen, wenn wir uns mit einzelnen Problemen beschäftigen, wenn wir mit einzelnen Sachen beschäftigt sind. Gottes hat selber Absichten mit uns Menschen, mit jedem Menschen hat er Absichten. Und wenn ein Mensch in die Beratung kommt, Gott möchte etwas und weiß ich, was er vorhat mit dem Leiden, das ein Mensch jetzt gerade hat. Warum schickt er diesen schwierigen Menschen zu uns in die Gemeinde? Gibt es andere Gemeinden, die haben ganz andere Leute. Unsere Gemeinde ist noch so klein und wir haben keine Kapazitäten und keine Kraft, uns mit schwierigen Leuten zu beschäftigen. Nein, Gott hat eine Absicht. Gott hat Absichten. Und ich habe drei Punkte einfach nur mal angesprochen, die wir da nehmen können. Gott möchte in erster Linie unser Heil. Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er möchte unsere Rettung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Seelsorge fängt da an. Wir wissen oft nicht, wenn Leute mit Schwierigkeiten kommen, nur weil sie in die Gemeinde schon seit 2 Jahren dabei sind, heißt das nicht, dass sie errettet sind. Das wissen wir nicht. Das müssen wir herausfinden. Zweites, Heiligung. Jemand muss in dem Heil, das Gott ihm gegeben hat, wachsen. Muss vorankommen. Gott möchte, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das gilt für alle. Das gilt auch für denjenigen, der jetzt gerade in der Psychiatrie irgendwo in unter ärztlicher Betreuung ist. Das gilt für jemanden, der in eine große Leidensgeschichte hineingenommen ist. Gott möchte, dass Menschen für ihn abgesondert sind, dass sie nicht von anderen Stimmen, von falschen Göttern und von falschen Leitmotiven geprägt sind und geleitet sind. Und Gott möchte auch unsere Heilung. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Manchmal stellen wir das an die erste Stelle. Wenn ein Problem kommt, wenn wir an Therapie denken, dann denken wir an Heilung. Jemand braucht einen Arzt, der braucht jemanden, der ihm Heilung geben kann. Und natürlich möchte Gott das. Er, der da heilt von alle deine Krankheiten, heißt es im Psalm 103, Vers 3. Aber das ist Gottes Sache und manches an unseren Leiden wird erst dann geheilt, wenn unser Körper in eine neue Form kommt, verwandelt wird, nachdem Jesus wiedergekommen ist, entweder bei der Auferstehung von den Toten oder bei seiner Wiederkunft oder bei der Entrückung. Wenn wir wirklich in der Gegenwart Jesu sind und unser Körper erneuert wird, dann werden wir ganz geheilt sein. Aber bis dahin sind wir das nicht. Bis dahin gibt es Verfallserscheinungen. Ich bin seit über 20 Jahren Hörgerätet, schon länger eigentlich, 30 Jahre sind es schon bald, also der Hörgeräteträger. Inzwischen ist mein 40-jähriger Sohn auch Hörgeräteträger, hat das von mir geerbt. Schlechten Sachen hat er irgendwie mitgenommen. Nicht so gut. Ich hoffe, dass ich ihm noch ein paar andere Sachen mitgeben konnte. Er macht auch Gemeindedienst. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Gottes Absicht. Und weil wir das wissen, sind wir auch befreit von einem Anspruch, perfekte Seelsorger zu sein. Gott ist derjenige, der einen Wunsch hat, eine Absicht hat mit einem Menschen. Zweitens, die Bibel als Grundlage für die Seelsorge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Aus diesen Versen haben Bibellehrer rausgehört und verstanden, dass die Bibel genugsam ist, allgenugsam ist. Daraus haben sich manche Streitigkeiten entwickelt. In dem Diskussionsbereich biblische Seelsorge und Psychologie und so weiter. Auf dieses Thema gehe ich nur ganz kurz nachher noch ein. Ich weiß, dass das ein brisantes Thema ist, aber wir wollen es erstmal von dieser Seite her ganz stark auch bestimmen lassen und das auch im Glauben nochmal annehmen, dass Gottes heilige Schrift tatsächlich auch für den Bereich Seelsorge, auch wenn dieses Wort in der Bibel nicht vorkommt, auch wenn wir denken, das ist irgendwas Extraiges, was nichts mit Jüngerschaft zu tun hat oder was nichts mit Lehre in der Gemeinde zu tun hat und was nichts mit Kinderunterweisung zu tun hat und was nichts mit Evangelisation zu tun hat, sondern irgendwas ganz Besonderes, was nur ganz spezielle Leute machen können, glauben wir, dass wirklich die Seelsorge in die Heilige Schrift hinein verankert ist. Und dass wir Menschen sein sollen, die von diesem Wort her auch geprägt sind, getränkt sind. Ich merke das selber, auch in meinem vielen jahrelang währenden Dienst, wie leicht es mir fällt, auf Probleme einzugehen und mich mit dem Problem zu beschäftigen und nicht mit dem Wort Gottes. Ich sage nicht, ich muss mich mit der Lösung beschäftigen. Die Lösung habe ich vielleicht nicht, aber ich habe für manche Fragen keine Lösung. Aber ich habe Gottes Wort und ich möchte Gott sprechen lassen. Zuerst muss er auch zu uns sprechen, damit wir zu anderen Menschen sprechen können. Auch damit wir besser zuhören können. All diese Kompetenzbereiche, die den Seelsorger ausmacht, setzt voraus, dass wir Gottes Reden wirklich ernst nehmen, in unseren Gemeinden. Und nicht immer ist das so selbstverständlich, auch wenn wir jeden Sonntag eine Predigt aus der Bibel hören oder wenn wir einen Bibelkreis haben und so weiter. Aber wir verknüpfen das manchmal nicht mit unserem Lebensalltag. Wir schlagen die Bibel zu und sagen, jetzt möchte ich praktisch werden. So, Bibel zu, jetzt möchte ich praktisch werden. Moment einmal, was heißt das jetzt? Also wir machen das nicht so, dass wir die Bibel zuschlagen. Aber ich merke auch in unseren Hauskreisen manchmal, ist man schnell dabei, sich vom Text zu lösen, von der Bibel zu lösen und sagen, ja, ich habe dies und jenes Gedanken. Und dann sagt man, ja, mein Kampf gegen Geist und Fleisch, aber da steht in dem Bibeltext, steht nichts von Geist und Fleisch drin. Die Bibel, der spricht ein bisschen anders. Wir haben Jakobusbrief gerade, ja. Kommt ein bisschen andere Begriffsordnung vor als bei Paulus. Also lesen wir jetzt mal wirklich den Jakobusbrief. Das ist gar nicht so einfach. Kennt ihr das auch? Ja, solche Sachen. Dass man über sein Bibelwissen und sein bisheriges Verständnis einfach, das nimmt man einfach so mit und trägt das dann an die Bibel heran. Wir wollen wirklich die Bibel kennenlernen in dieser Sache. Und deswegen, Seelsorge ist von Gottes Offenbarung abhängig. Ich habe ein Zitat von Ron Kupsch, ein längeres Zitat, und habe ein kürzeres Zitat noch von Roland Arntholzer hier. Einfach nur, um das deutlich zu machen. Und Kupsch am Ende eines Artikels, den ich sehr, sehr wertvoll finde, über die Rebibliorisierung der Seelsorge. Bisschen hochgestochen klingt das, aber er sagt, Rückführung zur Bibel, die Seelsorge wirklich wieder an die Bibel heranführen. Und er sagt, er am Schluss von diesem Aufsatz, den er geschrieben hat, wäre es nicht fatal, wenn wir aufhören würden, daran zu glauben, dass Gottes Wort uns ein umfassendes, seriöses und stabiles Modell der Seelsorge oder der Erkenntnis allgemein bietet, wäre es nicht buchstäblich verrückt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir die Poimenik, das ist ein Fachbegriff für die Seelsorgelehre, Poimenik heißt eigentlich Lehre vom Hirtendienst, wegrücken von einem festen Grund, um sie auf einen brüchigen Boden zu stellen. Ich meine ja, es wäre verrückt, wenn wir das machen würden, die Bibel quasi das Fundament wegzunehmen, um einen brüchigen Boden zu bauen. Ich meine ja und wünsche Seelsorgern und Seelsorgerinnen Mut zur Bibel. Die ganze Bibel, den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Und Roland Arntholzer sagt, wenn also die Bibel für die Seelsorge nützlich ist, sollten wir unbedingt unser Reden und Raten auf sie gründen. Also das ist ganz wichtig. Und die Frage muss ich mir ständig stellen. Von welchen Gedankengängen, von welchen Mustern, Vorstellungen bin ich eigentlich wirklich geprägt? Das ist wirklich das Wort Gottes Leitbild. Zweiter Punkt. Evangeliumszentriert ausgerichtet sein. Oder dritter Punkt. Also, erste war, Gottes Anspruch an uns. Gott möchte selbst der Autor sein. Er hat ein Anliegen für uns Menschen. Zweiter Punkt war, es muss auf die Bibel gegründet sein. Und drittens, es muss auf Christus ausgerichtet sein. Das Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns als Lösegeld für viele, um die uns Diener zu sein. Und die Versuchung, in der wir alle drinstehen, ist, dass Mensch und seine Probleme in den Mittelpunkt gerückt werden. Das ist selbstverständlich. Wir wollen den Menschen ja helfen. Wir wollen, dass wir aufmerksame Zuhörer sind, was er wirklich für ein Leiden hat. Und das Leiden ist so groß oft von Menschen, so gigantisch, dass sie aus dem Blick verlieren, dass Seelsorge von mehreren Seiten her auf Christus ausgerichtete Hilfe sein soll. Der Mensch soll auf Christus hin ausgelegt und angelegt werden. Deswegen Epheser 3, 14 bis 19. Ich bitte euch, diesen Verse, damit wir aus zeitlichen Gründen durchkommen, lese ich das jetzt nicht laut nochmal vor, schreibt euch das auf, lest das und verbindet das mit dem Gedanken der Seelsorge. Gewurzelt und gegründet, um zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wir müssen das in kleine Brotscheiben schneiden, dieses große, gewaltige, dicke Brot von Paulus, seinen dichten Epheser-Einsichten, um das zu sagen, was kann das jetzt für einen Menschen bedeuten? Ja, wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch jetzt von seiner angstvollen Gottesvorstellung wegkommen, der Idee, dass Gott nur schlecht mit ihm meint und ihn irgendwie abgeschrieben hat, oder der Idee, dass Gott nur der Steigbügelhalter für seine Wünsche und Sehnsüchte ist und so weiter. Wie kann man ihn dahin bringen, dass er Christus erkennt, wer er wirklich ist? Das ist unser Anliegen und das fehlt ja bei uns auch oft in unseren eigenen Herzen, dass wir diese Sicht nicht haben. Christus im Zentrum heißt, es geht auch in der Seelsorge darum, dass Jesus Christus als der Herr den ersten Platz im Leben der Menschen hat. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Von daher gibt es jetzt keinen Konflikt. Das wollte ich an der Stelle noch gesagt haben. Es ist nicht so, dass wir dann in so eine komische Spaltung machen müssen. Ja, deine eigentlichen Probleme sind geistlicher Art. Du beschäftigst dich zu wenig mit Jesus. Wir neigen dann dazu, das gleich in die Anwendung zu bringen. Aber wir wissen ja, Gott selbst möchte, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben ihn im Bunde. Er ist mit dabei in allen seelsorgerlichen Herausforderungen. Keinen Konflikt zwischen Gottes Ehre und Menschen zu lieben und für sie da zu sein. Das ist kein Konflikt, sondern das gehört zusammen. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand, mit ganzem Denken und deiner Nächsten wie dich selbst. Ein einzelnes Gebot, das in zwei Aspekte aufgebaut ist. Und das ist in der Seelsorge ein wichtiger Punkt. Jesus ist das Brot des Lebens und nichts anderes macht den Menschen satt. Ich zitiere nochmal Roland Antholzer. Veränderung muss grundsätzlich ihren Quellort in der neuen Natur des Christen haben, wenn sie dauerhaft und ewigkeitswirksam sein soll. Es geht in der Seelsorge darum, den Mitchristen dahin zu führen, dass er aus der Kraft und dem Reichtum Christi, der in ihm wohnt, sein Leben gestaltet. Dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind, ist ja nicht nur ein schöner theologischer Gedanke, sondern Realität. Eine geistliche Realität. Und Ron Kupsch nochmal zitiert in seiner Broschüre, wie viel Psychotherapie verträgt die Seelsorge? Die Schrift aber spannt nicht nur den Rahmen, sie selbst gibt uns Material durch ein auf Christus ausgerichtetes und vom Wort Gottes erfülltes Leben. Sie leistet nicht nur eine negative Grenzziehung, indem sie sagt, was Gott entehrt und uns schadet, sie formuliert auch positiv, womit wir unser Leben füllen sollen. Beachten wir das. Beachten wir das, dass wir nicht die Leute mit irgendwelchen Fadensuppen abspeisen von unseren bisher uns angeeigneten psychologischen Weisheiten oder Lebenserfahrungen und so weiter, sondern dass wir wirklich ermutigt sind, in der richtigen Art und Weise auf die konkrete Person zugeschnitten, Wort Gottes, an den Einzelnen, nicht an der Allgemeinheit, sondern wirklich im Einzelnen das Brot brechen und sagen, du brauchst Jesus. Das gilt auch in der Seelsorge. Im tiefsten Sinn. Deswegen, Ewald Platte zitiert, die Grundlage der Seelsorge ist die Erneuerung unseres Denkens, Römer 12, Vers 2. Die Mitte der Seelsorge ist unser Herr Jesus Christus, Johannes 7, 38. Der Weg der Seelsorge ist das Kreuz von Golgatha, Lukas 9, Vers 23. Das Mittel der Seelsorge ist das Wort Gottes und seine Wahrheit. Und das Ziel der Seelsorge ist die Verherrlichung Gottes durch unser Leben. Als letzten Punkt, gemeindeorientiert verankert sein. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Galater 1, Vers 2. Das heißt, wir werden hier nicht entlastet. Gott selbst ist derjenige, der seine Herde wie ein Hirte weidet. Wir sind auf der einen Seite Herde, die von dem großen Oberhirten geweidet wird. Wir sind auch in einem gewissen Sinne, die meisten Gemeinden, die mit Gemeinden hier zu tun haben, wissen, dass es Hirtendienste gibt in der Gemeinde, Verantwortung von Ältesten. Aber wir sind in einem gewissen Sinne auch kleine Hirten, die den Auftrag haben, den großen Oberhirten zu repräsentieren. Gemeinde ist sozusagen der wichtigste Ort der Gemeinde. Wir verlagern das nicht einfach nach außen zu dem kompetenten Seelsorger, der irgendwo draußen ist. Wir lernen es in der Gemeinde. Manchmal gibt es Unterschiede und ich weiß um viele Ausnahmen. Ich habe auch den Seelsorgedienste gemacht, die nicht in der Gemeinde waren, nicht in meiner eigenen Gemeinde. Viele. Aber wir sollten das beachten, dass das Zentrum ist, und Roland hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht, man könnte sagen, dass Seelsorge das Immunsystem in dem Leib Christi darstellt. Ein sehr schöner Gedanke. Ich könnte jetzt das ausführen, aber er macht es aus zeitlichen Gründen nicht, aber einige sind sicher medizinisch gebildet und wissen um die Bedeutung des Immunsystems. Corona hat uns auch da einiges darauf hingewiesen und verschiedene andere Sachen. Unser Immunsystem, das ohne dass wir das richtig wahrnehmen, sind wir heute gesund hier, aber weil unser Immunsystem funktioniert hat, obwohl wir mit vielen Bakterien in Berührung gekommen sind. Ein wunderbares Geschenk, was Gott uns in unserem Körper gegeben hat. Und dieses Geschenk gibt er in dem Seelsorgedienst in der Gemeinde. Das sieht man oft nicht. Der Prediger, der vorne steht, hat vorher einen seelsorgerlichen Rat bekommen, ermutigt zu sein. Er predigt das erste Mal vor der ganzen Gemeinde und jemand hat ihm ein Stück weit ermutigt darin. Das hat man gar nicht gesehen. Aber nachher kommen Leute und sagen, danke für diese wunderbare Predigt. Und er weiß genau, ich danke auch dem Herrn, dass er mir Brüder auf die Seite gestellt hat, die mich ermutigt haben. Die Schwester, die Kinderstunde das erste Mal gemacht hat und mit zitternden Knien und so weiter und eine Ermutigung bekommen hat, die macht das weiter, weil sie so eine gute Ermutigung gekriegt hat. Und die Eltern sind gekommen und waren so dankbar, dass das so war. Eine Ermutigung, ein Seelsorgedienst, das Immunsystem der Gemeinde, damit Gemeinde funktionieren kann. Wo versteht Gemeinde? Leib Christi, Hirtendienst, das Wort ist uns anvertraut worden. Was braucht die Gemeinde? Zwei Dinge nenne ich hier einfach, sicher mehr noch, aber die Gesinnung des Herrn Jesus Christus und die Weisheit, die von Gottes Furcht getragen ist. Auch hier die Stellen könnt ihr notieren und selber nachlesen. Philipper 2, 1 bis 5, ganz bekannte Verse und Weisheitsworte aus dem Jakobusbrief 3, Vers 17 und aus dem 1, Vers 5 und Sprüche 2, Vers 10. Wir wollen das noch mit einem Gedanken abschließen. Also Seelsorgelehre, gibt es ganz sicher unterschiedliche Aspekte da drin, auch wenn die ganze Gemeinde gefordert ist. Es braucht auch spezielle Seelsorge, es braucht auch spezialisierte Seelsorge, brauchen Christen Fachwissen. Ich habe einen Autor, den ich letztlich selber kurz treffen konnte, in einem Vortrag ihn gehört, Manfred Lütz, und ich schätze den Mann, er ist kein evangelikaler Christ, er ist frommer Katholik, aber er ist ein hochqualifizierter Psychiater. Er hat lange Zeit in Köln eine psychiatrische Klinik geleitet und er hat letztlich auch ein Buch geschrieben, wo er sich ein Interview gibt mit einem Psychotherapeuten. Ich teile nicht alle seine Ansichten, aber er relativiert diesen Gedanken, brauchen wir wirklich immer Fachleute, um unsere Probleme zu lösen? Und ein sehr interessantes Zitat aus seinem Buch, irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. So wie er letztlich ein Update gemacht hat, wo er eine Geschichte von Donald Trump, ob der verrückt ist oder nicht, ganz interessant seine Meinung dazu. Also ganz spannend, was er sagt, das lese ich jetzt hier noch vor. Das Glück oder gar den Sinn des Lebens hat sie, die Psychotherapie, nicht im Angebot. Und die Herstellung des perfekten Menschen auch nicht. Psychotherapeuten sind nicht weiser und lebenserfahrener als andere Menschen. Ohnehin sind psychotherapeutische Gespräche stets nur die zweitbeste Form der Kommunikation. Sie sind immer künstlich, wenn sie gut sind, kunstvoll, aber niemals unmittelbar. Die beste Form der Kommunikation, und das ist natürlich jetzt ein bisschen herausfordernd, das können wir auf unsere Gemeinde noch ein bisschen anders übertragen. Die beste Form der Kommunikation sind auch für Schizophrene, Depressive und andere die Gespräche mit Metzgern, Bäckern und Verkäuferinnen, also mit normalen Menschen. Das ist von einem Fachmann, der jahrelang eine psychiatrische Abteilung in Köln geleitet hat und weiß, wovon er spricht. Keiner, der dilettantisch da irgendwie daneben steht. Und er sagt uns sozusagen, gibt er uns einen Hinweis und sagt, Leute, ihr müsst jetzt nicht Psychotherapeuten sein, um mit schwierigen Leuten, auch mit Depressiven, gut umgehen zu können. Ich habe hier noch ein Zitat von Bonhoeffer, aber ich erspare uns das jetzt, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich habe das noch mit reingenommen. Ich erwähne nur Folgendes. Dietrich Bonhoeffer war auch kein eigentlichen Sinne evangelikaler Christ. In vielen Punkten würden wir ihm nicht ganz zustimmen, aber hat ein schweres Schicksal erlitten. Er wurde von den Nazis wegen seiner Doppelagentenschaft wurde er hingerichtet, weil er auch in der Widerstandsbewegung war. Aber sein Vater war Psychiater. Und er hat als Theologe, hat er in dieser Gemeinschaft, die er da hatte, hat er den Unterschied herausgehoben und gesagt, es gibt etwas, was Psychologen und Leute, die in dieser Arbeit sind, nicht können. Sie können den Menschen nicht als einen Menschen, der unter das Kreuz gebracht werden muss. Sie kennen nicht das Problem der Sünde. Das ist denn fremd. Und das sagt er damals in den 30er Jahren. Und deswegen ist das wirklich interessant. Ich kann euch das gerne zukommen lassen. Ich habe das herausgenommen. Ein Autor aus dem Englischen hat das ausgegraben. Ich habe das dann nachgeprüft in der deutschen Ausgabe von Gemeinsames Leben, das ich ganz jung schon gelesen habe und sehr spannend auch zu lesen ist. Er spricht ja von der Beichte. Man könnte das allgemein auf die Seelsorge übertragen. Für viele evangelische Christen war auch die Beichte eine Form, nicht im katholischen Sinne, sondern im Sinne von Aussprache, persönlich sich etwas einzugestehen, Gemeinschaft zu haben. Und dann sagt er, das ist etwas, was wir nur als Christen haben. Das haben wir nur als Christen. Deswegen seid ermutigt, zusammengefasst, was ist biblische Seelsorge? Gottes Anliegen wird aus der Bibel abgeleitet und mit der Bibel praktiziert, ist auf Christus und das Evangelium ausgerichtet, findet in der Gemeinde und für die Gemeinde statt. Ich danke euch für eure Geduld. Es ist ein bisschen lang geworden bei dieser Hitze jetzt. Ich würde gerne noch einen Abschluss beten. Herr, wir wollen dir danken, dass wir uns mit deinem Evangelium beschäftigen dürfen. Auch in der Seelsorge und gerade in der Seelsorge wollen wir lernen, die Größe, die Herrlichkeit und die Schönheit der Wahrheit deines Wortes und deiner selbst neu zu entdecken. So danken wir dir, Herr, dass du unseren Gemeinden hilfst, dass wir eine lebendige Kultur der Seelsorge entwickeln können zu deiner Ehre. Amen.